Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Ich habe so ein Strichmännchen gezeichnet, am Anfang sehr ganz einfach, fast banal, und habe das dann eigentlich immer weiter ausgebaut. Irgendwann kamen dann Blumen dazu, es kam eine Wiese dazu, vielleicht ein Sonnenschirm, einfach. Mhm. Und heute sage ich, das waren meine Geburtshelfer, dass ich dann wieder wirklich dann an die Malerei mich gewagt habe.
Ja, ja, oder genau. Deine Persönlichkeitsanteile?
Auch sicher.
Ja. Also irgendwas, was du wieder zurückgeholt hast.
Genau.
Wie hast du das am Anfang gesagt? Du hättest es verschlossen.
Ja.
Wie ist das so?
Ja, verschlossen, weil ich ja ganz fest überzeugt bin, dass wir diese Schatzkiste mitkriegen, wenn wir auf der Welt ankommen, oder einen Koffer. Und ich glaube, es gibt Menschen, denen gelingt das, den immer bei sich zu behalten, und die wissen, was da drin steckt. Und dann gibt es solche, die verlieren den zwischendurch mal aus den Augen.
Herzlich willkommen. Ich bin wieder an einem anderen Tisch. Also ich mache irgendwie Tischhopping. Ich sitze heute in Basel in der wundervollen Schweiz an dem Tisch meiner Schwester. Und es hat sich nicht ergeben, sondern wir haben das ein bisschen organisiert. Denn, liebe Sandra Elsig, du hast mir oder uns geschrieben, ist auch schon ein bisschen her.
Ja.
Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mehr genau, was du geschrieben hast. Auf jeden Fall dachte ich, boah, cool, lass uns mal einen Podcast daraus machen.
Genau.
So, und dann ging es ein bisschen hin und her. Ich bin ja ab und zu in der Schweiz und das hatte ich dir dann geschrieben. Und diesmal ist es soweit. Du bist hierher gekommen. Vielen, vielen Dank. Hast eine kleine Reise.
Gerne.
Du kommst aus Steffisburg.
Genau.
Das ist in der Innerschweiz.
Nein.
Nein. Okay, gut. Ja.
Das ist das Tor zum Berner Oberland.
Okay, aber das ist jetzt für den Hamburger auch egal.
Es spielt keine Rolle.
War keine Rolle, würde ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall musstest du dich ein bisschen bewegen.
Genau.
Und du bist Künstlerin im weiteren Sinne. Und irgendwie geht es bei dir auch oder vielleicht sehr viel um Potenzialentfaltung.
Mhm.
Ist das richtig?
Ja, genau. Okay.
Also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Und ich bin super gespannt, was wir jetzt in der Stunde gemeinsam erfahren, würde ich sagen.
Ich auch.
Also, war die Künstlerin schon immer in dir?
Rückblickend gesehen, ja.
Mhm.
Sie war aber eine Weile irgendwie wahrscheinlich in den Ferien oder weg. Mhm. Oder ich sage immer, der Verstand hat sie wahrscheinlich ein bisschen weggedrückt.
Mhm.
Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich jung oder klein war, dass ich sehr viel den Rückzug gesucht habe in mein Zimmer und gezeichnet habe. Das war für mich so mein Ruhepol. Und mein Umfeld hat immer auf meine Kreativität hingewiesen. Und trotzdem dachte ich dann irgendwann, wenn es so um die Berufslehre ging, kam dann so der Verstand und natürlich auch die Eltern, lernen mal was Vernünftiges, ja. Von Kunst kannst du ja nicht leben. Mhm. Und dann habe ich halt so diesen typischen Büroweg eingeschlagen und dann später noch die Ausbildungen gemacht, richtig Human Resource, also HR oder Personalbereich.
Ach so, genau. Okay, aber da bist du dann doch schon abgebogen.
Da bin ich abgebogen.
Also weil manche sind ja dann auch erstmal 30 Jahre Chemielaborantin.
Ja.
Kann man auch machen.
Genau, genau. Okay. Also ich hatte zumindest den Mensch im Gepäck, was ja bei meiner Arbeit ein sehr wichtiger Aspekt ist.
Ja, genau. Warum?
Weil jetzt heute bei der Malerei, ich mache figurative Malerei und da steht immer der Mensch. Also es sind immer Menschen auf meinen Bildern. Mhm. Und natürlich im Human Resource Bereich bist du auch den ganzen Tag, kümmerst du dich um Menschen, also um das Potenzial der Menschen. Mhm. Also von daher, das ist, glaube ich, so mein Faden, den ich so mitgenommen habe. Und eben erst spät, eigentlich vor 12 Jahren, als mein Sohn auf die Welt kam, mhm. und es mich dann wirklich so aus diesem Karriere-Ding rausgespuckt hat, aus mhm. diesem goldenen Käfig, und ich dann irgendwann mal so gelandet bin und gar nicht mehr wusste, was ich mit mir jetzt eigentlich anfangen soll. Mhm. Kam dann über die Jahre eigentlich langsam wieder diese Kreativität zurück.
Das heißt, wie lange hast du die unter Verschluss gehalten?
Ja, jetzt bin ich dann, nächstes Jahr werde ich 50, vor 12 Jahren. Also mhm. ja, ich war um die 38, wo ich dann wirklich so langsam vielleicht den Wegweiser wieder gesehen habe und eingeschlagen ging dann doch auch nochmal so. Mhm. 4, 5 Jahre, weil ich habe ja dann nach der Geburt meines Sohnes wieder versucht, zurück in diese Businesswelt mhm. zu gehen. Ich habe das 2-mal probiert. An einem Ort war ich in der Probezeit gleich schon wieder weg, weil es war mir einfach viel zu wenig Arbeit da. Und dafür meinen Sohn betreuen zu lassen, das machte für mich absolut keinen Sinn. Mhm. Dann ging ich in eine andere Stelle, wo ich eine Führungsposition übernommen hatte. Und da war es dann so viel, dass mich das fast in ein Burnout getrieben hätte.
Okay, die doppelt und
genau.
vierfach
Belastung. Also ich habe es wirklich noch mal so richtig wissen wollen.
Okay, und beschreib doch noch mal den goldenen Käfig.
Ja, der goldene Käfig war halt für mich so, du hast diese Stelle, du verdienst sehr gut. Mhm. Ich habe über 250 Leute betreut mhm. im Personalbereich. Du hast dir natürlich sehr viel Anerkennung über diesen Beruf mhm. geholt. Du warst völlig unabhängig, mhm. auch wenn du in einer Beziehung steckst, aber du hast ja für dich selber gesorgt. Und ja, das hätte eigentlich so weitergehen können.
Mhm. Und also das ist das Güldene, ne?
Ja, mhm. genau. Und trotzdem habe ich ja in dieser Zeit immer irgendwie gespürt, dass es mir nicht gut geht oder dass mhm. mir was fehlt.
Also nicht gut genug.
Oder gut genug, ja, also, genau.
Es darf ja immer irgendwie eigentlich mehr
ja,
sein.
Ja, genau, mhm. genau,
genau. Und das, wie hast du das gespürt? Also weil ich glaube, dass es viele spüren, aber jeder vielleicht auch an einer anderen Stelle oder... Wie äußerte sich das bei dir?
Ja, da kam halt immer wieder zwischendurch diese Unzufriedenheit. Und ich habe sehr viel dann halt einfach so ich habe viele Dinge gekauft. Ich habe mich dann irgendwie so vielleicht auch getröstet, so im mhm. Rückblick. Mhm. Und ja, immer so diese Unzufriedenheit, die hat wirklich immer wieder so angeklopft. Mhm. Also ich merkte einfach irgendwie, komme ich da nicht ganz an.
Wo?
Bei mir.
Okay, und die Unzufriedenheit war das Hauptgefühl. Also, dass du daraufhin gedacht hast, ja, jetzt muss ich aber irgendwas muss hier passieren.
Nein, ich hatte eben den Mut nicht. Also man nimmt ja das so wahr und dann denkt man sich wieder, ja, aber eigentlich habe ich ja so einen tollen Job, ich habe ja alles. Und eben ich habe so viel Anerkennung über diesen Job gekriegt und rausgespickt oder katapultiert hat es mich dann durch die Geburt meines Sohnes, weil ich nicht zurück konnte. Also das kam wie völlig überraschend. Also ich habe immer den Plan gehabt, ich gehe dann Teilzeit zurück. Mhm. Und das wurde mir von heute auf morgen dann eigentlich mitgeteilt, dass das nicht gehen wird.
Okay, aber es wurde dir auch nicht von außen mitgeteilt.
Doch, es war ein Firmenentscheid.
Also ja, gut, aber ich hatte das gerade jetzt so ein bisschen verstanden, dass du das auch gefühlt hast, dann im Laufe der nächsten zwei Versuche nochmal.
Ja,
aber
ja.
Es war dann so eine Mischung.
Ja, ja. Ja, der Verstand wollte das natürlich ja nicht wahrhaben. Mhm. Und dann dachte ich, ja, dann gehst du einfach an einen anderen Ort. Mhm. Und ich glaube, die Kunst, die war sicher immer da, aber weil ich das halt so von klein auf so mitbekommen habe, das ist nichts, was man davon leben kann und das hat keinen Wert. Mhm. Das war so das Einzige, das ich hatte, diese Kreativität, aber da sah ich einfach wie keine Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann kam natürlich so der Verstand, ja, da kannst du gut Geld verdienen, da geht's dir doch gut, da kriegst du deine Anerkennung, da hast du einen gewissen Status.
Was ja auch toll ist, ne?
Was ja auch toll ist. Ja, das ist nicht,
wegreden.
Nein.
Ne? Also auch was du vorhin sagtest, eine Unabhängigkeit.
Ja.
Gibt's überhaupt nichts, was man dagegen sagen kann?
Nein, also gerade Unabhängigkeit finde ich sehr, sehr wichtig und schätze das jetzt auch wieder, das zurückzuhaben, weil ich natürlich auch Jahre hatte, wo ich sie fast völlig verloren hatte, weil ich dann nicht gearbeitet habe und
naja, sagen wir, Zeit, du warst mit deinem Sohn.
Genau.
Aber ist ja auch das immer wird, noch
ja,
spannend.
Ja, ja. Also dafür bin ich sehr dankbar, ja. Mhm. Also das war ein bewusster Entscheid, dann danach, nach diesen Erfahrungen, einfach mal zu sagen, und jetzt nehme ich mir die Zeit, wir haben einen Sohn und ich möchte die Zeit mit ihm genießen.
Mhm. Und hast auch einen Partner dazu, für den das eben auch gut war.
Ja.
Weil das hat ja auch damit zu tun.
Genau.
Also
genau.
Wenn der Partner dann sagt, nee, sorry, habe ich keine Lust zu.
Genau.
Oder ich möchte es mir aufteilen, ich möchte irgendwie auch meinetwegen 50% mit dem Kind sein, dann wäre es nochmal wieder alles anders.
Völlig, ja.
Aber ihr habt dann eine Zeit lang das konservative Modell quasi gemacht und dann ging es aber anders weiter.
Ja, ich habe dann irgendwann halt für mich so zu Hause wieder so ganz langsam angefangen zu zeichnen zuerst, nicht zu malen. Ich hatte da so, ich habe so ein Strichmännchen gezeichnet, am Anfang sehr ganz einfach, fast banal, und habe das dann eigentlich immer weiter ausgebaut. Irgendwann kamen dann Blumen dazu, es kam eine Wiese dazu, vielleicht ein Sonnenschirm, einfach. Mhm. Und heute sage ich, das waren meine Geburtshelfer, dass ich dann wieder wirklich dann an die Malerei mich gewagt habe.
Ja, ja, oder genau. Deine Persönlichkeitsanteile?
Auch sicher, ja.
Also irgendwas, was du wieder zurück
genau, das
geholt hast?
Genau.
Wie hast du das am Anfang gesagt? Du hättest es verschlossen?
Ja.
Wie ist das so?
Ja, verschlossen, weil ich ja ganz fest überzeugt bin, dass wir diese Schatzkiste mitkriegen, wenn wir auf der Welt ankommen. Mhm. Oder einen Koffer. Und ich glaube, es gibt Menschen, denen gelingt das, den immer bei sich zu behalten und die wissen, was da drin steckt. Und dann gibt es solche, die verlieren den zwischendurch mal aus den Augen.
Ja, und haben deine Eltern denn so einen, irgendeine Art künstlerischen Ausdruck?
Nein.
Ja, okay. Also das heißt, du warst damit auch ein bisschen alleine.
Ja.
So, weil das ist immer schwierig.
Das ist schwierig.
Ne? Also wenn ich jetzt irgendwelche Interviews höre mit, also neulich, das habe ich gesehen, Anna-Sophie Mutter ist natürlich noch ein bisschen große Kategorie so, aber egal, für wen ich mich da interessiere, wenn im zweiten Satz schon kommt, naja, natürlich, also weil meine Eltern waren beide im Orchester, deswegen die Option, keine Musik zu machen, gab es gar nicht. Mhm. Also du bist dann dafür eben in dein Zimmer gegangen. Und immerhin haben deine Eltern aber gesagt, oder auch irgendwelche Lehrer, das machst du übrigens schön. Auch nicht wirklich.
Auch nicht wirklich.
Okay.
Also sie haben sicher festgestellt, dass ich kreativ war. Aber es hat nie so Raum eingenommen, dass man mich jetzt mit dem so stark eins zu eins in Verbindung gebracht hätte.
Also sprich, das wurde auch nicht in der Schule, weil ich weiß zumindest, dass es in der Schweiz, in diesem Sekundarschulbereich, kannst du dich eben schon für Sport oder Kunst spezialisieren, also relativ früh, was es, glaube ich, bei uns in Deutschland in der Form nicht gibt. Wir haben ja nur, also wenn wir jetzt das Gefühl haben, die Kinder sollen deutlich kreativer aufwachsen, dann kannst du eine Waldorfschule dir aussuchen.
Genau, ja.
Sowas.
Ja,
ansonsten ist irgendwie das Fach Kunst, genau wie Sport, das Erste, was ausfällt.
Genau.
Weil, ja, muss man jetzt nicht so drauf schauen. Mhm. Also kannst du es nachher dann wieder in der Oberstufe zum Profil. Ja. Da, aber bis dahin hast du irgendwie mehrere Jahre trocken, also Dürre, durchlebt und hast, wenn es gut lief, zu Hause irgendwie mal was geschaffen.
Genau.
Aber da warst du auch sozusagen auf dem normalen Pfad von, ich mache das jetzt alles passend für die anderen.
Ja.
Und meine Kreativität ist eben wo auch immer.
Ja, die habe ich irgendwie weggesteckt. Ich glaube, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich die Anerkennung anders kriege. Und darum.
Also dann schon über deine Kunst?
Nein, eben.
Andersrum.
Ja, andersrum. Darum habe ich, glaube ich, auch eben diesen anderen Weg eingeschlagen.
Okay.
Also ich sage dem so ein bisschen den Verstand. Also, ja, man überlegt sich ja dann, wie kann ich gesehen werden?
Mhm.
Und. Das waren ja absolut auch gute Jahre. Also ich möchte alles, was ich da jetzt mitgenommen habe, macht mich ja zu dem, was ich jetzt bin.
Mhm.
Also ich möchte da nicht drauf verzichten.
Mhm.
Und trotzdem eben, ich glaube, wenn ich jetzt damals, wäre ja spannend zu wissen, wenn ich damals die Kunst schon eingeschlagen hätte, aber eben hätte Fahrradkette, ist jetzt nicht so.
Mhm.
Und ich bin absolut fein mit dem. Also weil ich denke, dass war alles so notwendig.
Mhm, mh.
Und ich bin sehr dankbar, dass ich es jetzt mache.
Mhm. Wundervoll.
Ja.
Okay, dann machen wir den nächsten Schritt. Mhm. Was kam dann? Ja, so ein bisschen auf deiner Website steht ja auch, es geht eben um Potenzialentfaltung. Und ich hatte sofort so dieses Bild von einem Schmetterling und dachte, ich bin mal gespannt, wie ich finden, was du uns alles erzählst, quasi von der Raupe zum Schmetterling.
Ja, genau. Ich glaube, die Parallele vom Ganzen ist sicher die eigene Geschichte.
Mhm.
Es geht bei mir viel über die Schubladen. Und wenn wir dann beim Schmetterling sind, denke ich dann, dass diese Schublade aufgeht und der Schmetterling kann dann endlich so rausfliegen.
Mhm.
Der will ja gar nicht in der Schublade stecken.
Mhm.
Und ich glaube, mein Leben bisher war geprägt davon, dass ich eben oft so in Schubladen gesteckt war. Ich war früher, war ich sehr bummelig. Also das Gewicht
pummelig,
war, ja.
Nicht bummelig, sondern pummelig.
Bummelig, ja, genau.
Okay.
Und das Gewicht hat eine große Rolle gespielt.
Mhm.
Und dann war ich so in dieser Schublade. Also du wurdest einfach immer über das dann definiert.
Mhm.
Und dann später eben kam so diese Karriere über diesen Personal- oder HR-Weg und dann warst du auch schön so in dieser Schublade.
Mhm.
Und dabei so beigemischt habe ich immer gemerkt, dass ich sehr, sehr vielseitig bin.
Mhm.
Und ein Schmetterling außer der Zitronenfalte, der so eine Farbe hat, aber viele Schmetterlinge sind ja auch so bunt.
Mhm.
Und ich hatte immer diesen Druck oder das Gefühl, ich muss mich jetzt für irgendetwas entscheiden.
Mhm.
Also ich muss jetzt von dem Ganzen, was mich da irgendwie interessiert, muss ich mich jetzt für etwas entscheiden. Bis ich dann eben gemerkt habe, das ist ja das, was mich ausmacht.
Die
Vielfalt und die Vielseitigkeit.
Mhm.
Und darum versuche ich jetzt heute, das so aufzusplitten und mich mit allem zu zeigen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man so diese Vielseitigkeit hat. Und trotzdem habe ich jetzt so mit dieser Farbe Pink, wo ich ja das Atelier und die Agentur so nenne, denke ich, habe ich jetzt halt so meinen pinken Faden gefunden. in dem Ganzen. Und
aber da möchtest du jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Farbe Pink.
Nein, das hat mir einfach gefallen, weil sie so bunt ist, so kraftvoll ist und
leuchtet.
Leuchtet und eben farbig ist. Und ich glaube, ich habe viele verschiedene Lieblingsfarben, ist ja auch nicht nur Pink.
Ändert sich das nicht auch mal?
Und das, denke ich, ändert sich auch.
Also das bei mir zumindest. Ja. Also ein bisschen je nach Tagesform, je nach Wetter, je nach Hormonstatus und so weiter und so fort.
Absolut.
Also greife ich in völlig unterschiedliche Pullover-Ecken, Hosen.
Und ich definiere auch nicht unbedingt mich mit diesem Pink, sondern für mich ist eben Pink das, was es aussagt. Darum hat mir das so gefallen. Und ich denke, es ist jetzt eben so die Malerei, die dieses Bunte aufnimmt und meine eigene Kreativität und den Menschen stark ins Zentrum stellt. Und auf der anderen Seite möchte ich durch meine eigene Geschichte natürlich auch andere Menschen so wieder zurück zu ihrem Pink oder zu ihrer Schatzkiste oder wie man dem sagen will, führen.
Okay, schreib mal, wie du das machst. Also wenn ich mich jetzt angesprochen fühle, also weil du hier bei uns im Podcast sitzt oder dann habe ich auf deiner Seite geschaut, was passiert dann?
Also es gibt zwei Wege. Es gibt natürlich den einen Weg, dass Menschen zu mir ins Atelier kommen und dann arbeite ich so kreativ bis hin zu ganz normalen Coaching-Instrumenten. Und ich mache dasselbe natürlich auch online, weil es kann ja nicht jeder zu mir nach Steffisburg fahren. Also. Und die Kreativität spielt dabei sicher eine Rolle, weil das manchmal uns so ein bisschen aus dem Verstand nimmt und mal wieder so mit dem Herzen in Verbindung bringt. Und dann geht es sehr viel ums Fragen, geht es sehr viel ums Spüren. Ich habe sicher auch die Möglichkeit, dass ich die Menschen gut spüre. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein Medium bin oder so, möchte ich mich da nicht. Und trotzdem durch meine ganze Arbeit, und das war eben sicher im Human Resource sehr wertvoll, habe ich so viele Menschenkontakte gehabt, dass ich sehr schnell den Kern entdecke oder so das Thema oder die Blockade. Und dann versuche ich eigentlich wirklich mit den Personen zusammen, wirklich so wie eine Banane das abzuschälen, damit sich das wirklich zeigen darf, was denn so das Innere ist oder dieser Kern oder dieses Wertvolle, was da in jedem von uns steckt, diese Einzigartigkeit.
Und geht das über die Malerei? Also komme ich zu dir und fange an, irgendwas zu malen und dann fangen wir an, sozusagen zu tanzen mit dem, was aufs Papier kommt oder wohin auch immer kommt oder mit dem, was ich eigentlich gar nicht malen möchte oder?
Ja, es ist eben spannend. Ich lasse mich da sehr auf die Menschen ein, die bei mir sind. Allerdings, es startet sehr viel mit etwas Malen, weil das mal so ein bisschen das Ankommen hilft. Das kann man auch online übrigens sehr gut machen. Dann leite ich eine Übung oder etwas an und dann ist man auch direkt schon mal im Gespräch.
Okay, sag mal ein Beispiel, weil ich bin ja überhaupt nicht im Malen. Ich bin schon so nervös und denke, oh Gott, was kommt da jetzt? Aber ich finde es natürlich voll spannend.
Ja, es gibt da so einfache Übungen, zum Beispiel, dass man mal versucht, mit geschlossenen Augen sich selbst zu malen und das mal zuerst mit rechts und dann mit links. Das öffnet so ein bisschen die ganzen Sinne. Es kann aber auch was ganz Banales sein, mal mit einer Farbe, dass man irgendwie eine Farbe ausliest oder ein paar Farben und mal wirklich versucht, die zu mischen und was passiert dann und was entstehen dann für neue Farben. Oder dass man irgendwie ein inneres Bild vielleicht schon lange mit sich trägt. Wenn jemand jetzt das gar nicht gerne macht, habe ich es auch schon für die Menschen gemalt.
Ach so, das geht auch.
Ja, also dass ich dann so illustrativ das Thema dann aufnehme und dann haben wir so fast wie einen Perspektivenwechsel. Okay. Das geht natürlich auch. Darum, ich finde es eben spannend, jede Sitzung ist anders, weil immer jemand anders gegenüber sitzt. Also von daher, und das ist mir so wichtig, dass wirklich jeder so seinen Raum kriegt. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe auch sehr viele Postkarten zu Hause, die ich selber gemacht habe. Und das kann auch ein Türöffner sein für ein Gespräch, dass man mal sich Karten ausliest, die einem ansprechen. Und aufgrund von dem kann ich dann ein Gespräch aufbauen. Ich hatte auch mal eine Frau, die wollte mit den Karten für sich so eine Werteklärung machen, um auch wieder so zu merken, wer bin ich denn überhaupt? Gerade so nach der Geburt, also sie wurde Mutter, da verändert sich ja sehr viel, das wissen wir alle.
Aber das wissen nur die, die es erlebt haben.
Erlebt haben, ja.
Ist immer schwer, finde ich, das zu übersetzen.
Stimmt,
ja. Also es ist jetzt wie alles mögliche andere vielleicht auch. Also wenn ich noch nie Bungee-Jumping war, weiß ich auch nicht, wie das, wie sich das anfühlt und wie
Absolut,
das ist.
Absolut,
also es ist nicht ganz die gleiche Abteilung, aber...
Genau. Aber es kann ja auch sonst irgendwie was Prägendes im Leben passiert sein, dass einem so wieder so drum geht, mal zu klären, wer bin ich denn? So wie man oft hört, was ist so mein Warum, mein Purpose? Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und das finde ich eben so das Spannende daran, ja, dass ich gar nicht so fix ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, sondern ich versuche mich immer wirklich sehr auch an meinem Gegenüber leiten zu lassen und es ist immer wieder spannend, was da rauskommt.
Und bist du dann auch an verschiedenen Stellen gewesen? Hast du irgendwelche Seminare, Workshops, Kurse? Was hat dich begleitet oder wo hast du dann die Geschenke bekommen, die dich sozusagen vervielfältigt haben, wo du dachtest, ach so, wow, jetzt ich kann jetzt hier lang, weil das hat mich inspiriert.
Und ja, ist auch ein langer Weg. Ich glaube eben einerseits diese Erfahrung von diesem, also ich glaube das Mutterwerden war sicher die erste, also so die erste der Eingriff und dieses Rausgehen aus diesem Business und so dieses Ankommen. Und dann hatte ich aber auch ganz spannende Frauen, die ich kennengelernt habe, die nicht mal irgendwie als Coach fungieren, sondern einfach nur durch die Gespräche, also die mich begleiten. Das sind teilweise auch ältere Frauen, wo ich so ganz, ja, ich sage immer so, die Weisen. Also ich hatte aber auch einen ganz tollen Professor, wo ich sehr coole Kurse gemacht habe, wo es so darum ging, so die eigene Vision herauszuschälen und auch so die eigenen Grenzen zu überwinden. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Also da gab es ganz viele. Und ich glaube, das ist wie wenn man sich so auf einen Weg begibt. Und so wie du vorhin gesagt hast, dann ziehst du so diese Möglichkeiten und Menschen plötzlich an. Also unser Professor hat es immer so ein schönes Bild gesagt, wenn man dann so bei sich ankommt und so beginnt, seine Vision zu leben, dass man sich dann so in die Welt stellt und vielleicht noch die Arme ausstreckt wie ein Magnet und dann wirklich Raum gibt, dass diese Menschen ins Leben kommen können, die für einen jetzt wie wichtig sind. Also,
oh, ein schönes Bild.
Ja, finde ich sehr schön. Das begleitet mich immer so. Und ja, dann auch halt immer wieder halt mutig was auszuprobieren, sich immer wieder zwischendurch auch zu zeigen.
Wie schwer fiel dir das?
Sehr am Anfang, am Anfang sehr.
Bist du eher introvertiert oder auch einfach so erzogen? Also dieses, was wir die meisten kennen, so Mädchen, ich will jetzt nicht sagen Mädchen lieber unter den Tisch, aber je bescheidener wir sind, desto akzeptabler oder geliebter oder was auch immer.
Habe das schon so mitbekommen, weil ich bin in einem katholischen Kanton aufgewachsen, wo die Kirche sehr prägend ist und war. Von daher wird natürlich schon, hat man schon so ein Bild, wie eine Tochter sein sollte. Bin dann natürlich sehr früh, ich habe sehr früh geheiratet als erste Ehe und habe mich dann scheiden lassen sehr früh und bin vom Wallis weggezogen und das macht was. Also das ist, da wirst du, damals war das ganz schlimm, also weil ich hatte keine andere Beziehung, nichts. die Leute konnten sich das nicht erklären, wieso ich jetzt auf sowas rausgehe. Mhm. Und das hat dich dann schon geprägt. Aha. Ich bin sicher aber von meiner Art eher introvertiert, mhm, vielleicht. Die Leute sagen mir immer, ich bin so ruhig, mhm, kann aber schon auch anders. Also ich habe auch gerne den Schalk und die Freude und den Spaß. Mhm. Und ich denke, mit Menschen, die mir sehr nahe stehen oder die mich gut kennen, mhm, kann ich auch gut mich mal dann öffnen und anders sein.
Hey, also ich finde ja introvertiert genauso wertvoll wie,
genau,
extrovertiert.
Genau.
Also, aber ein Extrovertierter tut sich ein bisschen leichter, genau, sich zu zeigen.
Genau.
Oder andersrum, der tut sich schwer, immer für sich zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Herausforderung.
Genau, genau. So. Hab's aber immer wieder gemacht, halt mich nach draußen gestellt. Und jetzt mit der Kunst musst du das tun. Also, du kannst, wenn du deine Kunst zeigen willst, du müsstest ja nicht. Also du könntest, mhm, ja das einfach für dich tun, was ja auch schön ist, mhm, was ja immer beginnt, dass du das Bild zuerst mal für dich machst. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch schön, es zu zeigen und dann zu merken, dass du es schaffst, dass deine Bilder die Menschen berühren, mhm, ist natürlich für mich ein sehr schöner Lohn. Mhm.
Naja, auch ein Lohn deiner Arbeit mit dir selbst. Mhm. Weil es, ja, ist ja wirklich was, wo du nur mit dir bist wahrscheinlich. Oder, es fällt mir gerade so ein, ist es auch vielleicht wie ein Buch schreiben? Also wo ich dann mit diesen ganzen verschiedenen Personen, also so haben mir das schon manche beschrieben, mhm, die dann eben so abtauchen, mhm, und ein Roman zum Beispiel schreiben, dass sie so eng sind mit diesen Personen, mhm, so, dass so außerhalb dessen schon gar nicht so viel mehr stattfinden kann.
Stimmt, ja.
Und das stelle ich mir so ähnlich vor. Und wir hatten ganz am Anfang im Podcast auch eine Bildhauerin, Annette Meintke-Notsch, mhm, und die sagte auch, sie hat sich so eigene Dörfer, also eigene, ich meine, sie hat das Wort Dörfer gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das war... Die haben alle so wahnsinnig viel mit ihr zu tun oder eben wieder, mhm, Persönlichkeitsanteile, mhm, oder wie auch immer. Es können natürlich auch Planeten sein, egal was man jetzt dazu nimmt. Aber du hast sozusagen erstmal eine Verabredung, mhm, mit, wie nennst du das, mit dem, was entstehen will oder mit, weißt du vorher, was du machen willst?
Ja.
Ach so.
Weil ich bin ja, also ich lasse mich sehr stark inspirieren von Fotos oder, mhm, Bilder oder, mhm, ich mache die teilweise auch selber. Mhm. Und ich gehe dann mit diesem Bild fast wie schwanger. Mhm. Also ich merke dann auch, das wird dann so stark im Kopf, mhm, und dann weiß ich, das will ich jetzt machen. Das geht mir dann wie nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Und dann tauche ich ab und das Malen hilft mir. Wenn ich male, ist mein Verstand still. Und das finde ich was ganz Kostbares, weil ich das andere auch so gut kenne, weil ich habe manchmal sehr viel, da ist sehr viel los oben.
Okay.
Und zwischendurch dann eben in dieses Malen zu gehen, wo ich in der Zwischenzeit wirklich, ich sage immer, das Monotasking wirklich zelebriere. Also ich sage immer, das dieses Monotasking, das rettet mir immer wieder das Leben. Mhm. Weil ich dann wirklich so abtauchen kann. Ich höre dann auch keine Musik oder wenn. Ich habe so eher so eine klassische Richtung, mhm, wo das geht. Da kann ich, das hilft mir dann zusätzlich noch abzutauchen. Aber, mhm, manchmal ist es ganz still. Und dann bin ich wirklich wie ehrfürchtig in dieser Situation, die sich dann so langsam auf dem Bild dann zeigt. Und es ist immer sehr berührend, wenn ich dann am Abend Licht lösche und am anderen Morgen habe ich dann so diese Vorfreude, runterzugehen ins Atelier, und dann irgendwie passiert über Nacht so ein Zauber. Ich weiß nicht, ob es ist, weil die Farben sich dann so auf dieses Holz einlassen oder sich hineinlegen. Mhm. Aber es ist immer jedes Mal so ein berührender Moment, wenn ich dann so am Morgen ganz früh da stehe und denke, wow.
Also, wow, das bin ich das, oder was habe ich?
Wow, was habe ich gemacht? Aber auch, wow, was strahlt dieses Bild aus? Mhm. Und das ist das, was mir die Kunden, die meine Bilder kaufen, wirklich fast alle zurückspiegeln, dass sie sagen, deine Kunst, die macht was mit uns. Also es ist nicht nur ein Bild, das Bild macht etwas mit uns.
Was berührt daran? Also du hast jetzt eben schon beschrieben, aber sind die Farben?
Ich glaube, es sind die Farben. Vielleicht sind es natürlich auch die Situationen, weil die Menschen holen sich ja dann irgendwie das Bild, dass sie an irgendetwas vielleicht von ihnen erinnert, genau, an eine Situation oder so. Und eine gute Freundin, die auch eins hat von mir, hat, die sagt sogar, sie hat das Gefühl, das Bild ist heilend. Also,
ja, ja. Das glaube ich sofort.
Für sie ist das heilend. Und was sie alle so unisono sagen, dass das Bild, wenn neue Menschen in die Räume kommen, dass das Bild diese Menschen so in den Bann zieht. Und das finde ich dann einfach ganz wundervoll.
Herrlich.
Ja.
Aber weiter fragst du dann auch nicht bei den Leuten, weil das könntest du ja auch noch machen.
Was? Warum?
Ja, dieses was?
Sie erzählen mir dann schon Geschichten, was sie daran so in den Bann zieht oder an was dich das erinnert. Mhm. Und das ist das Schöne, ich hatte letztes Jahr so eine kleine Ausstellung in der Stadt Thun, in einer kleinen Galerie allein. Und das war so schön zu entdecken, als wir sie dann kuratiert haben, die Ausstellung, war ich dann mit meiner Freundin, die Galeristin ist, alleine da, und dann habe ich mal alle Bilder in diesem Raum gesehen und erkannt, das ist ganz, also ich habe da überall meine Geschichte drin gesehen. Und dann kamen die Leute in die Ausstellung und die haben dann ihre Geschichten da drin gesehen. Und das war so, also das war so Zauber, das war so berührend. Und es ist dann natürlich so schön, wenn die Leute so offen sind und so für einen kurzen Moment wirklich so ihr Innerstes von sich preisgeben, das finde ich dann ganz, ganz schön. Ja.
Also, dass sie es erstmal fühlen und dann auch noch benennen. Und jeder oder jede dann auch wahrscheinlich an einem anderen Bild.
Genau.
Wow.
Ja, genau. Oder ein Mann hat es auch schön gesagt, für ihn wären das jetzt lauter Buchdeckel. Und es wäre so spannend, was jetzt da für Geschichten in die Bücher reinkämen, fand ich auch noch ein schönes Bild.
Sehr schön. Ja, also genau. Klingt so, als könnte ich über deine Bilder irgendwie in eine Meditation kommen.
Könnte auch, ja. Ja.
Meditierst du überhaupt?
Ich meditiere eben über, für mich ist Meditation dieses Monotasking, dass ich mich so bewusst völlig aus allem rausnehme und einfach nur bewusst ein Ding tue. Das mache ich immer und immer wieder. Und das ist dann für mich so wie Meditieren. Aber ich bin nicht so die, die sich hinsetzt und dann einfach wirklich bewusst meditiert. Aber ich gehe schon viel in die Stille. Ich schreibe dann natürlich sehr gerne.
Ja, was schreibst du denn?
Also einfach für mich dann auch so Texte oder so. Vielleicht gibt es dann mal noch ein Buch draus, wer weiß.
Okay.
Das ist für mich schön, oder ich mache dann mal was ganz, ich male dann mal einfach für mich was, ohne dass ich jetzt irgendwas im Kopf habe. Oder ich setze mich einfach mal irgendwo hin und mache mal nur das oder versuche es. Es gelingt mir auch nicht immer. Aber für mich ist dann das so wie mein Meditieren.
Ja, es ist ja ein sehr achtsames Sein.
Ja, genau.
Also sich nicht spammen.
Nein.
Mit ich höre parallel noch drei Sachen, bin am Handy.
Muss ich auch sehr aufpassen, weil ich so fein bin. So, mein Partner sagt immer, ich habe so fast keinen Filter, und das stimmt. Also muss ich immer sehr aufpassen oder will sehr aufpassen, dass ich mir dann eben nicht so viel reinhaue.
Ja, beschreib das mal, weil das ist was vielen sehr geläufig ist, die eben fein fühlen oder bei denen alle Sinne quasi immer on sind.
Ja, das ist eben zum einen dieser Kopf, der dann ständig mit mir kommuniziert.
Mhm. Aber redet er ein bisschen nett mit dir?
Ja, alles. Also da kommen alle Tonarten dann. Okay. Aber es hat auch viel mit also ganz banal Pendenzen zu tun. Du solltest noch dies, du solltest noch das, das solltest du noch, hier gibt es noch was zu organisieren. So.
Pendenzen sind Pflichten, ne?
Also ja, so Pflichten,
die,
genau.
Die To-Do-Liste.
Genau, die To-Do-Liste. Mhm. Wenn es dann irgendwie in Räumen stattfindet oder wo es viele Menschen hat, dann beginnen dann natürlich noch andere Informationen. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel spüre von den Mitmenschen. Dann merke ich dann, oh, dem geht's nicht gut. Dann kommt hier Info, da Info. Also es kommt dann auch viel von ganz oben. Und dann muss ich irgendwie wirklich versuchen, mich ganz gut zu schützen.
Okay, und wie machst du das? Weil das beschreiben natürlich viele bei uns im Podcast. Und ich habe es gerade neulich auch mit Claudia Wilscher besprochen, die Tierkommunikation macht. Und da ist eben das Allerwichtigste, ist im Grunde dieses sich auch, also den eigenen Ausknopf zu finden.
Ja,
für genau. Den Empfang.
Genau, genau.
Also wie ist da dein...
Eben jetzt so wie heute bin ich eben schnell mal darauf auf die Wiese, auf eine Bank und habe mich einfach wieder rausgenommen. Und ich habe da meine Meister... Die kann ich dann wie darum bitten, dass sie mich so wie ein bisschen über alles stellen.
Okay. Mhm.
Also gerade wenn ich natürlich im Zug unterwegs bin oder irgendwo eben bin, wo es sehr viele Menschen hat, dann versuche ich mich so wie zu schützen, also gedanklich, geistig zu schützen, dass ich da wie einen guten Panzer habe. Und manchmal muss ich mich einfach rausnehmen. Dann muss ich sagen, sorry, ich muss raus. Wenn es geht. Jetzt im Zug ist das schwierig. Aber wenn ich irgendwo bin, wo es viele Menschen hat, dann gehe ich mal rasch raus.
Naja, das ist ja auch in Ordnung.
Frische
Aber wichtig
Luft
finde ich nur, oder das ist jetzt nur mein persönliches, dass ich nicht insoweit eingeschränkt bin, dass ich nicht mehr auf ein Konzert oder im Theater oder im Zug oder so sitzen kann, sondern ich muss mich einfach nur gut um mich kümmern.
Genau.
Oder eben. Also manchmal hänge ich mich ein bisschen auf an dem Wort schützen, weil ich so das Gefühl habe, dann bin ich so auf Abwehr zu den anderen. Also manchmal entweder lasse ich es durchlaufen oder benenne das auch.
Ja.
Okay, könnte deins sein, also ist wahrscheinlich deins, ich habe damit nichts zu tun. Also ich frage dann nach unten oder lasse das nach unten laufen.
Genau.
Oder, also könnte man jetzt tausend verschiedene.
So abperlen lassen.
Abperlen lassen.
Finde ich noch schön.
Genau, so ein bisschen wie Teflonpfanne.
Genau.
Oder wie auch immer, weil ich mich so ungern da rausnehme oder immer sage, nee, das mache ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht hin und da kann ich jetzt auch nicht hin, weil ich will da ja auch teilnehmen.
Ja, genau.
Also auch dosiert, aber das finde ich eben, ja, ist immer wieder super wichtig, darüber zu reden, wer macht das wie viele wirklich zahlreiche Optionen gibt es auch damit, dieses ein Teil der Gesellschaft zu sein, weil das wollen wir alle sein.
Genau.
Und nicht in der Burnout-Klinik zu landen.
Genau.
Und uns trotzdem mit den feinen Sinnen ernst nehmen, achtsam damit sein und damit dann ein gutes Leben haben.
Ja. Ja, ich denke, der erste Schritt ist wirklich, sich das zu erlauben und bewusst zu werden, dass man jetzt halt manchmal so reagiert. Ich stelle mir dann manchmal vor, dass ich so einen Schutzmantel habe, den kann man sich ja zwischendurch mal bunt, mal schwarz, mal wie auch immer. Und dass man vielleicht schon so mit diesem Gedanken geht, es geht gut, ich fühle mich ja gut, ich passe auf mich und dann eben trotzdem aber hingeht. Also ich möchte mich jetzt auch nicht zu Hause einschließen. Oder was ich dann oft mache, wenn ich weiß, jetzt habe ich was, wo dann sehr intensiv ist, dass ich mir dann vielleicht die anderen Tage, wenn es irgendwie möglich ist, wieder so plane, dass ich wieder ein bisschen bei mir sein darf, also in der Ruhe sein darf. Ja. Dann kann ich meine Batterien wieder laden. Und so meine ich dann auch, mit dem bewusst umzugehen und sich selber auch nicht zu verurteilen. Das
gelingt auch nicht.
Nicht
an
immer.
Tag 1, ne?
Nein.
Nein,
nein, das gar nicht.
Ja, ist doch irre. Also, dass wir da viele Jahre eigentlich damit zubringen, uns in Ordnung zu finden. In dem, ups, ich fühle viel oder eben auch nicht immer so zu wissen, ist es eigentlich meins, was ich fühle. Also von denen, die uns lieb und teuer sind. Irgendwie Partner, Ehemänner, Kinder, Ist dein Sohn denn auch ähnlich feinfühlig oder ist der ein klassischer Kicker?
Nein, nein, der hat es voll mitgekriegt.
Ja gut, aber der weiß ja, hat ja jemanden.
Ja.
Der
ihn versteht. Ja,
versteht.
Genau. Nein, von daher denke ich, ich glaube, für mich war es schwierig, weil ich früher mir das halt gar nicht bewusst war. Und so wie du sagst, dass man dann manchmal Dinge zu sich nimmt, die gar nicht von sich sind. Und jetzt heute weiß man das und dann kann man es ja wieder zurückgeben.
Genau. Ja, und damit nur in Anführungszeichen achtsam sein und sich trotzdem ja in Ordnung finden.
Genau.
Also das ist, glaube ich, das, wo wir alle hin wollen, müssen, können. Wir sind keine Maschine. In der digitalen Welt wird alles noch schneller. Und wie ist meine Geschwindigkeit? Unabhängig von dem.
Und die sich auch ganz zu erlauben, diese Geschwindigkeit. Also eben ohne links und rechts, sondern einfach, wie kann ich heute, wie mag ich heute? Und sich das wirklich zu erlauben.
Wie alt ist dein Sohn heute?
12.
12, hast du vorhin gesagt, genau. Und wie geht der damit um? Also mit dem feinen Fühlen und mal eine Pause oder mit sich sein können. Übrigens echt zauberhaft, weil hier sind so viele, oder es ist nur eine Krähe. Ich habe die Terrassentür aufgelassen. Also
schön.
Wir sitzen nicht im Café, aber es ist total schön.
Und jetzt hat es gerade ganz kurz geregnet. er geht damit eigentlich gut um oder besser um. Also für ihn war das in der Schule schwierig. Er wurde durch das auch oft falsch verstanden und dann auch in falsche Schubladen gesteckt.
Aber war er dann extra ruhig oder extra laut?
Nein, er war eben extra ruhig. Also er war eben sehr ruhig war dann auch oft abgelenkt und völlig weg und konnte sich nicht konzentrieren. Und dann hatte man das Gefühl, er versteht die Dinge nicht oder es ist irgendwie. Und dabei war er einfach überfordert. Er ist jetzt zu Hause. Also wir machen Homeschooling.
Ah. Oh, das ist aufregend.
Ja.
Ist das häufig in der Schweiz?
Es ist eben sehr abhängig. Wir haben ja diesen Kantönligeist, wie wir das hier nennen.
Okay, erklär mal, das ist jetzt für den Norddeutschen erklärungswürdig.
Es gibt einfach Kantone in der Schweiz, da ist es erlaubt. Dann gibt es Kantone, da ist es teilweise erlaubt. Und dann gibt es Kantone, da ist es gar nicht erlaubt. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir im Kanton Bern, dass das erlaubt ist.
Und das heißt, ihr müsst privat aber... Also beschult ihr ihn selber oder habt ihr
Wir beschulen ihn selber, beziehungsweise wir arbeiten mit einer ganz tollen Frau zusammen, die Lehrerin ist und die hat so ein fahrbares Klassenzimmer in einem Bauwagen. Die fährt dann mit denen irgendwo hin und dann ist er unter anderen Homeschoolern zweimal in der Woche.
Okay.
Und hat einen Teil vom Unterricht dort und einen anderen Teil hat er mit uns zu Hause. Englisch hat er eine ganz gute Freundin von mir, die ist 80 Jahre alt, die ist seit 40 Jahren Englischlehrerin, da geht er jede Woche eine Stunde hin. Ja, ich sage immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, also das hat was.
Okay,
das und seitdem, dass er so jetzt unterwegs ist, jetzt kommt er endlich wieder an. Also wir haben einen verrückten Weg hinter uns und es ist schön zu sehen, dass er jetzt endlich wieder so bei sich ist.
Und wie lange macht er das jetzt schon?
Also jetzt im Homeschooling, jetzt zum zweiten Mal ist er seit jetzt in diesem Schuljahr, also seit August. Vorher haben wir noch mal eine Schule ausprobiert, aber das ging gar nicht.
Wahnsinn.
Ja, genau. Es ging ihm auch sehr schlecht, also wirklich dann auch körperlich nicht gut. Und er hat sehr oft von Stress gesprochen. Finde ich sehr belastend, wenn ein Zehnjähriger schon ständig von Stress spricht. Und jetzt kann er so in seinem Tempo gehen. Einfach wirklich jeden Tag. Er hat Freunde, die auch so unterwegs sind und diesen anderen Weg gehen. Und es ist schön, jetzt ihn so zu sehen. Sehr schön.
Wundervoll. Das heißt, er sucht eben auch selber aus, wie viel Kontakt er dann hat. Mhm. Und er braucht diesen ganzen Druck nicht, mhm, von morgens die anderen 25 Schüler plus, mhm, entsprechende Schulgröße. Mhm. Und dann nachmittags noch zum Tennis, Hockey, Golf.
Genau.
Ah, okay.
Und das, das macht was, das ist schon sehr schön. Mhm. Finde ich schön, ist zwischendurch sehr anstrengend, ja, weil ich ja das noch neben allem auch noch mache. Mhm. Es lohnt sich trotzdem.
Okay. Wow,
also jetzt für uns. Ich sage immer, es gibt Kinder, die sind total wohl in der Schule und das ist, mhm, auch wunderschön, mhm, so. Und ich glaube, wichtig finde ich einfach auch da, dass es diese vielfältigen, mhm, Möglichkeiten gibt. Mhm. Es braucht einfach, jedes Kind braucht was anderes.
Mhm. Absolut. Aber das höre ich heute wirklich zum ersten Mal, dass das in der Schweiz, also teilweise zumindest, erlaubt ist, dass ihr die Kinder selber beschulen könnt. Mhm. Also ich glaube, dass ungefähr alle Eltern in Deutschland am Ende von Corona und diesen ganzen Lockdowns 3 Kreuze gemacht haben,
ja,
dass die Kinder alle wieder in die Schule konnten.
Ja.
Und wir können sicher sein, nach dem, was du erzählst, dass es auch das ein oder andere Kind gegeben hat, dem das eben wahrscheinlich, mhm, ganz gut getan hat.
Ich weiß, er ging damals nach Lockdown zurück in seine Schule.
Mhm.
Und dann hat die Lehrerin gefragt, wer freut sich, dass, mhm, sie wieder in der Schule, mhm, sind. Und er war der Einzige, der sich eben geoutet hat und, mhm, gesagt hat, ich bin nicht happy, dass ich wieder da bin.
Mhm.
Weil er hat einfach gemerkt, er ist einfach zu Hause, ist er so gut vorwärts gekommen.
Okay, das heißt, er hat aber auch so eine Eigenmotivation.
Ja, die hat er zwischendurch auch mal nicht. Das, mhm, ist dann, ich finde, das Größte als Eltern daraus ist, dass du dich so stark darin üben kannst, deinem, mhm, Kind zu vertrauen.
Mhm. Mhm.
Und du gehst durch alle Höhen und Tiefen.
Mhm. Und habt ihr da auch Hilfe bekommen? Oder gesucht?
Du bist
auch
sehr allein gestellt.
Genau.
Du kriegst Hilfe und Unterstützung und gute Gespräche natürlich von anderen Eltern, die auch so unterwegs
machen,
sind.
Genau, ja.
Dann von dieser Person, wo er hingeht, weil, mhm, die betreut uns ja von der pädagogischen Seite,
ja,
her.
Mhm.
Die ist ganz wertvoll, die kennt ihn auch schon länger, weil er schon mal bei ihr war. Also da haben wir tollen Support.
Mhm.
Aber vom System her, mhm, wirst du gar nicht unterstützt, eher, da wirst du eher
der
noch einfach belastet, ja.
Mhm.
Ja. Weil es gibt viel zu tun. Also,
mhm,
du schreibst Anfang vom Jahr wirklich als ich habe das ganze Schuljahr geplant, jedes Fach einzeln.
Das machst du?
Ja.
Okay.
Also da schreibst du ein Konzept.
Du schreibst den Lehrplan?
Du schreibst den Lehrplan.
Also den kriegst du von außen?
Nein, das schreibst du alles selbst.
Oh.
Dann kommt die Schulinspektorin vorbei und nimmt das ab und kommt dann Ende Schuljahr, kommen sie dann wieder vorbei und machen dann mit dir wieder so ein Auswertungsgespräch. Ja.
Und eine Prüfung? Nein.
Das geht dann eben ins Vertrauen.
Das ist ja toll.
Ja.
Also da.
Das ist schön. Das ist wirklich, dafür bin ich so dankbar, für dieses Gefühl. Ich habe bei ihm nie das Gefühl, dass das nicht gut wird.
Mhm. Das
ich weiß einfach, dass der wird seinen Weg gehen, mhm, wie auch immer.
Mhm. Ja, wundervoll. Also das würde ich den meisten anderen Eltern auch wünschen. Das hätte ich mir selber auch zwischendurch mal gewünscht.
Ja, also ich kenne die anderen Tage auch. Also
ja,
absolut.
Ja.
Gehört ja dazu.
Ja, okay. Aber die überwiegenden Tage, mhm, an denen, mhm, schläfst du abends gut ein.
Ja.
Man denkt, es ist gut so.
Also ich habe wegen dem noch nie nicht geschlafen.
Ah, okay, ja, das ist ja schon mal echt toll.
Ich habe mir in der Zeit nicht so gut geschlafen, bis wir so die Bewilligung hatten, mm, und so das.
Mhm.
Ja. Aber jetzt, nein.
Sehr gut. Ich muss jetzt nochmal was natürlich aus eigener Erfahrung. Wie gehen deine Eltern dann damit um, dass du gesagt hast, so?
Das ist schon eine Herausforderung für unsere Eltern, auch von, mhm, meinem Mann.
Mhm.
In der Zwischenzeit gehen sie aber mit dem sehr gut um.
Okay.
Sie sehen ja, dass es ihm gut geht.
Mhm.
Ich glaube, das zählt dann am Schluss doch am meisten.
Mhm.
Ist aber natürlich ein völlig anderer Weg. Und eben das kam damals bei uns, das war ja gar nicht mal eine Option, nicht mal zu denken.
Nee.
Also von daher kann ich das auch gut verstehen, dass das dann schwierig ist, mhm, zu 100% zu verstehen, diesen Weg zu gehen.
Mhm. Absolut. Also ich hatte damals, da war unser Ältester 13 und wollte Therapie machen, also hat er logischerweise auch. Und dann sagte die Therapeutin, na, vielleicht war er 14, aber jung. Und da sagte die Therapeutin, ob wir mal ein Experiment machen könnten, weil der wäre im Grunde wie ein 28-Jähriger. Und ob wir den mal alles selbst entscheiden lassen können. Mhm. Ob der aufsteht, ob der in die Schule geht, ob der zum Schlagzeugspielen geht, ob der isst, ob der irgendwas macht. So, bei dem Satz, der sei eigentlich wie ein 28-Jähriger, haben wir dann ein bisschen gezuckt, weil wir fanden das jetzt nicht so. aber haben logischerweise gesagt, logisch machen wir das, ja, klar. Und ich kann dir natürlich sagen, ab Tag 1 war der dann mit sich. Und als Erwachsener in einem 14-jährigen Körper denkst du natürlich von außen, das kann ja alles nicht gehen. Aber ab dann wurde es ruhiger. In ihm, mit uns. Und das größte Problem war ich. Oder hatte ich, weil ich dann eine Standleitung mit der Therapeutin hatte. Ich habe dich fast jeden Tag angerufen. Und die hat mich immer nur beruhigt, hat immer den gleichen Satz gesagt. Frau Trautmann, Sie machen das sehr gut. Und ich so, okay. Geatmet und dann kamen noch ein, zwei Sätze, dann konnten wir wieder auflegen. Aber ja. So.
Ja, ja, das kenne ich.
Wäre dir auch, hätte dir auch gefallen.
Ja. Das sind diese selbstbestimmten Kinder und das ist er eben auch. Und ich staune oft, wenn ich mit ihm unterwegs bin, was wir für Gespräche führen oder so. Und da ist er natürlich für seine 12 Jahre sehr weit. Und aber darum wurde er natürlich auch oft vielleicht geneckt. Klar. Oder war der Außenseite. Aber es ist schön, dass er sich jetzt, und das merkt man bei ihm, soweit er kann, möchte er gerne selbst entscheiden, soweit es möglich ist. Aber natürlich setzen wir immer noch die Leitplanken.
Okay, gut. Aber es geht ihm
eine
gut.
Eine Führung braucht es, genau. Und ihm geht es gut und das ist das Allerwichtigste, finde ich.
Total toll.
Weil ich möchte, dass das so mein persönliches Ziel, ihm so dieses Gesunde bei sich sein ins erwachsene Alter mitzugeben. Weil ich denke, alles andere kommt dann von selbst. Aber wenn er weiß, wer er ist und was er will, und das alles andere kann er sich dann wie holen. Und das ist so mein Wunsch.
Und das ist vor allen Dingen was wir alle, also ich stecke uns halt mal in den gleichen Topf, eben erst deutlich später festgestellt haben, dass wenn wir uns nicht dabei haben, dass es einfach mühsam wird.
Ja, und dann hast du keine Verbindung. Oder bist dann eben irgendwie, irgendwo, ja.
Irgendein Hampelmann für die anderen.
Ja, und es stimmt einem dann schon traurig, wenn man dann mit erwachsenen Menschen redet und dann merkt, die sind irgendwo wirklich stecken geblieben, die haben ihre Verbindung verloren oder ist eben irgendwie was passiert und das haben sie wie mitgenommen und die ist gekappt, diese Verbindung. Das Schöne ist, man kann sie ja wieder herstellen.
Bist du ja bestes Beispiel. Ja, wundervoll, sehr schön. Und welchen Ausdruck hat dein Sohn, also wahrscheinlich hat er mehrere, aber... Also ist er jetzt auch im Malen selig oder welche Art?
Er könnte, ja, aber er ist so eher der Kreative im so, er liebt zum Beispiel Lego. Also er ist dann sehr kreativ, so eigene Dinge, ganze Sachen zu entwerfen. Schach hat er sehr gerne, was er dann den Kopf sehr stark braucht. Eben aber so dieses Konstruktive, wenn es irgendwie was geht, zu bauen, das hat er schon von klein an, hat er so ganze Welten aufgebaut, in so ganz bis ins Detail und dann aber wieder alles geschmissen. Also, aber das ist, glaube ich, so sein Ausdruck. Ja. Genau, dieses Spiel, was so schön ist, dass er sich das immer wieder noch gibt. Dass er mit 12 noch spielt, das finde ich so schön.
Aber ist nicht nachher dann egal, ob es Malen, Tanzen, Singen ist, ist es auch Spielen?
Ja, alles, ja.
Ist total schade, wenn wir das verlieren oder uns nicht hintrauen.
Genau.
Und nur ins Konzert gehen und hoffen, dass jemand anders für uns singt.
Ja, genau.
Das finde ich okay, aber viel schöner ist es, das selber zu machen.
Ja, und eben so herauszufinden, was ist dann so meins.
Wundervoll. Zum Schluss kommen wir ja immer noch dahin, was gibst du den Hörern und Hörerinnen mit, also was wirklich so deine Essenz ist, von dem, wo du natürlich heute, womit du heute bist und lebst, und was sie vielleicht auch in der doch etwas herausfordernden Zeit, in der wir sind, was sie wieder gut oder überhaupt sehr gut zu sich bringen kann.
Mhm. Eben, ich denke, so dieses Innehalten zwischendurch, sich eben mal nicht irgendwie mit allem zuzudröhnen, nicht negativ gemeint, aber so den Kontakt zu sich zu suchen und ganz bewusst wieder so herauszufinden, wer bin ich, oder sich selber so Pausen zu gönnen, wo man wirklich tanken kann. Also und wirklich, ja, dabei so eine Spur auch egoistisch zu sein. Es gibt ja immer was zu tun, das wissen wir alle.
Oh ja.
Und eben dieser Verstand hört ja auch nicht auf, einem diese To-Dos ständig um die Ohren zu werfen. Aber sich wirklich so, ja, ich sage immer, egoistisch kann auch sexy sein. Im Sinne von wirklich halt mal zu sagen, und jetzt komme mal ich für eine Weile dran. Ich sage immer, man kann sich so einen Notfallkoffer packen, weil, dass man vielleicht sagt, wenn ich 5 Minuten Zeit habe, könnte ich das tun. Wenn ich einen halben Tag Zeit habe, könnte ich das tun, was mir gut tut. Und wenn ich sogar mal einen Tag Zeit habe, könnte ich das tun. Dass man sich das zum Vorhinein schon mal überlegt, damit, dass man dann, wenn dann diese Gelegenheit kommt, diese 5 Minuten oder dieser halbe Tag, dass man dann schon wie eine Idee hat und sagt, und jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das mal. Nur ganz also für
eine
mich allein.
Schöne Idee, weil wenn du sonst 5 Minuten Zeit hast und das nicht parat hast, dann bringst du doch nochmal schnell die Wäsche in den Trockner.
Genau, oder kommt schon wieder jemand nach Hause und hat eine Idee, was du für ihn tun könntest.
Oder ruft jemand an.
Genau, und das finde ich so wichtig. Und dass wir wieder so die Verbindung zu uns kriegen. Und ich sage immer, einfach, dass wir den Mut haben, uns selbst zu sein. Einfach, dass wir, ich glaube, die Welt braucht so stark wie noch nie ganz viele Originale. Und einfach drauf los tun. Also vielleicht so zum Schluss mein Lieblingssatz, den ich immer sage, eben lieber unperfekt starten als perfekt warten. Also einfach drauf los und sich genügend ernst nehmen.
Sehr schön. Ich glaube, die Vögel draußen applaudieren. Das ist so laut.
Genau.
Total schön. Vielen, vielen Dank.
Danke
Sandra
dir.
Elsig ist bei mir am Mikro und ihr findet sie im Netz. Wie heißt deine Website? Sandra Elsig.
SandraElsig.com, ganz einfach.
Ja. Genau. Und dann einfach ganz kurz in der Schweiz vorbei und dann läuft es schon.
Genau.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.